In der Schweiz fehlen Fachkräfte zurzeit etwa 120'000. Prognosen sagen, dass es bis Ende Jahrzehnt 500'000 sein könnte. Wie hat es so weit kommen? Und was können wir gegen den Fachkräftemangel machen? Helvetia, lass uns reden. Das ist der Podcast vom Strategiedialog 21 mit dem festen Duo Jobst Wagner, Unternehmer und Initiant vom Strategiedialog 21 und dem André Silberschmidt, Nationalrat von der FDP im Kanton Zürich. Heute mit ihrem Gast Samira Marti, sie ist SP-Nationalrätin im Kanton Basel-Land. Ich bin Patrick Rohr, Journalist und Moderator und frage mich schon lange, was ist eigentlich passiert, dass uns plötzlich so viele Leute auf dem Arbeitsmarkt fehlen? Und ich glaube, Jobst, da bist du als Grossunternehmer international tätig, der Richtige, um uns da eine Antwort zu geben.
Ja, es ist nicht plötzlich etwas passiert, es hat sich länger angebahnt. Es ist auch nicht nur ein Schweizer Phänomen, das ist in Europa und sogar in allen anderen Ländern, wo wir tätig sind, jetzt aus eigener Erfahrung und Sicht, also auch in Nordamerika oder China sogar. Ein wichtiger Faktor ist sicher, dass Demografie da drin spielt. Wir haben seit dem letzten Jahr in der Schweiz eine Saldo-Negativ-Bilanz, das heisst, wir haben rund 30.000 bis 50.000 Leute, die Zahlen sind vom SECO erhärtet, die aus dem Arbeitsmarkt rausgehen und nicht können ersetzt werden durch junge Menschen. Das heisst, das ist der demografische Wandel, das ist ein Faktor. Zweiter Faktor sehe ich aus der Krise von der Corona-Zeit her kommen. Da haben sich einfach viele Verhaltensweisen verändert, auch Stichwort Homeoffice und andere Bedürfnisse der Arbeitnehmer, die dort anspruchsvoller geworden sind. Kommt dazu Generation Y, Generation Z, die andere Vorstellungen haben. Und es wird einfach halt auch immer mehr Anspruch gestellt, zu Recht. Es ist mehr Arbeitnehmermarkt heute, nicht mehr Arbeitgebermarkt, sodass wir als Unternehmer, als Unternehmiger und Arbeitgeber attraktiver müssen sein. Und es ist beispielsweise auch noch so, dass wir zum Beispiel Mühe haben, Lehrling zu finden. Es gibt immer weniger Leute, die bereit sind, Lehrling zu werden. Und letzter Punkt ist aus meiner Warte noch ein gesellschaftlicher Wandel. Die Frage, was hat Arbeit für einen Wert? Wie wird Arbeit auch wahrgenommen? Und Berufsbilder sind zum Teil auch renovationsbedürftig.
Also gesellschaftlicher Wandel auf der einen Seite, der Wettbewerb unter den Unternehmen, aber ganz klar, es fehlen auch Leute, weil immer mehr Pension gehen und immer weniger nachrücken. Genau. Samira, wirst du Probleme am gleichen Ort verorten?
Ich glaube schon, der demografische Wandel, der ist absehbar gewesen. Das Paradoxe ist ja, dass man die letzten 10, 15 Jahre vor allem darüber diskutiert hat, dass man das Gefühl hat, die Arbeit geht einem aus. Es wird alles abgeschafft über die Digitalisierung und so weiter. Und der Mensch und die Arbeitskraft ist etwas mit Ablaufdatum. Im Moment sind wir in der gegenteiligen Situation. Ich glaube auch, dass das ein Grund ist, die ganze Angst vor der Robotisierung und so weiter, dass man zu wenig gemacht hat. Jetzt in der Schweiz, glaube ich, haben wir eigentlich in den letzten 50 Jahren vieles auch richtig gemacht. Wir haben zum Beispiel die Frauen in den Arbeitsmarkt geholt. Wir haben viel höhere Beteiligung von der Gesellschaft im Arbeitsmarkt. Und wir sind stark produktiver geworden. Aber ich denke auch, der Arbeitsbegriff an und für sich ist auch im Wandel. Also was zählt man überhaupt auch gesellschaftlich zur Arbeit dazu? Da hat natürlich mit der Beteiligung der Frauen sich vieles geändert, sodass auch plötzlich, man hat müssen feststellen, dass die Grundlage vor allem Wirtschaften auch die sogenannte Sorgearbeit ist, Familienarbeit, dass ohne das einfach nicht wird funktionieren oder kein Mensch könnte am Morgen arbeiten, wenn niemand auf die Kinder schaut daheim. Das ist einfach so. Das heisst, da muss man sicher auch im Bereich der Vereinbarkeit vorwärts machen.
Sind wir dort noch nicht weit genug in der Schweiz?
Nein, ich sage immer, wenn die Schweiz, also es gibt ja jetzt Bewegungen, die sich daran stören, dass Menschen in unser Land vom Ausland kommen können arbeiten, über Personenfreizügigkeit. Und ich sage immer,
also man kann es benennen, es sind die rechten Parteien vor allem.
Es sind die rechten Parteien, die sich an dem stören. Und ich sage immer, wenn man so fest möchte darauf beharren, dass man ein konservatives Land bleibt, wo die Frauen im Schnitt 40% arbeiten, muss man sich nicht wundern, wenn dann andere kommen und sagen, ich würde den Job sonst übernehmen. So.
Das heisst, also man muss die Frauen nur besser integrieren.
Genau, die rechten Parteien müssen sich ein bisschen entscheiden, finde ich. Aber möchte man Erwerbsbeteiligung der Frauen erhöhen. Das bedeutet aber auch nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich, dass man gewisse Rollenbilder muss auch können überwinden und auch sein Teil zu dem Wandel beitragen. Oder auf der anderen Seite, dass man im Ausland rekrutiert, so wie wir das ja eigentlich schon immer gemacht haben, muss man ja ehrlich sein.
Da hat man schon zwei konkrete Lösungsansätze. André, du bist einer, der eher rechts politisiert. Bessere Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt bietet die FDP der Hand.
Ja, sicher bieten wir da an. Ich wollte mich da noch zu der SVP abgrenzen, weil man hat von den rechten Parteien geredet und also wir sind ja sehr stark für die Personenfreizügigkeit, aber also ich, sonst gebe ich 100% recht, was gesagt worden ist. Natürlich, wenn wir weniger arbeiten in der Schweiz, irgendjemand muss den Job machen. Und früher hat man immer das Gefühl gehabt, die Ausländerinnen und Ausländer nehmen uns den Job weg, oder? Mhm. Das ist auch so ein bisschen auf dem Plakat gestanden. Und jetzt können wir sagen, zum Glück haben wir die in die Schweiz kommen und wollen arbeiten. Zum Glück hat die Schweiz auch die Attraktivität, oder? Stellen wir vor, wir wären nur ein Auswanderungsland und hätten die demografische Entwicklung, dann würde es uns wirtschaftlich ruinös gehen. Und darum glaube ich, solange wir die Attraktivität haben, aber das ist ja auch immer ein relatives Spiel. Also wenn andere Länder, wir sehen es jetzt beispielsweise bei Portugal, da haben wir eine Netto-Auswanderung in der Schweiz. Das ist immer spannend zu sehen, dass die Personenfreizügigkeit nicht immer nur One-Way, sondern es kann durchaus einmal auf die andere Seite gehen, wo Portugiesinnen und Portugiesen wieder zurückgehen.
Weil das Portugal viel besser geht.
Das Portugal hat sich entwickelt und hat auch eine gute Kaufkraft, die man in der Schweiz geschaffen hat und vielleicht eine Lebensabend in Portugal verbringen. Aber wir reden jetzt ja mehr über die Fachkräfte und ich denke, da ist ein entscheidender Punkt, ist auch, welche Anreize setzen wir von der Politik. Wir können ja nicht auf den Knopf drücken in der Politik und sagen, jetzt müssen alle mehr arbeiten. Aber wir können die Rahmenbedingungen verändern. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist die Individualbesteuerung. Mhm. Das heisst, heute ist es so, dass verheiratete Ehepaare eigentlich zusammen besteuert werden und durch das relativ schnell in eine höhere Progressionsstufe kommen. Und da überlegen sich viel, soll ich jetzt mein Pensum von 20-40% aufentun, weil die Mehreinnahmen, die ich habe, da geht ein Grossteil dann eigentlich für die Steuern weg, wenn der Erst- oder die Erstverdienerin ein höheres Einkommen hat. Mhm. Und ich denke, da ist es wichtig, dass man endlich dafür sorgt, dass jede Person selber eine Steuererklärung hat und nicht mehr, dass das zusammen gemacht wird. Und das würde natürlich die negativen Anreize im Steuersystem massiv verkleinern, dass sich auch mehr Schaffen auch muss lohnen muss. Weil ich denke, das ist etwas Entscheidendes, wenn sich die Leute müssen überlegen müssen, sind die Anreize überhaupt richtig gesetzt, dass es sich lohnt, mehr zu arbeiten. Mhm. Dann sind das Hürden, die man schnell beseitigen
muss. Darf ich die verschiedenen Themen ein bisschen auseinandernehmen? Ich finde das spannend mit der Individualbesteuerung. Ich finde die Integration der Frauen sehr ein wichtiges Thema. Ich finde die Zuwanderung sehr ein wichtiges Thema und würde die Themen gerne separat anschauen. Schauen wir zuerst die Integration der Frauen an, Samira. Du hast vorher gesagt, es ist ein Haufen passiert in dieser Hinsicht, aber wenn man die internationalen Zahlen vergleicht, eigentlich sehr wenig. Im Vergleich mit anderen OECD-Ländern gibt die Schweiz 0,1% vom Bruttosozialprodukt aus für die externe Kinderbetreuung. In den skandinavischen Ländern sind das 2%, im Schnitt in der OECD 0,8%. Da hängt die Schweiz offensichtlich hinten nach. Was könnte die Schweiz da noch machen?
Ja, also du hast jetzt eigentlich gerade selber gesagt, mehr Geld investieren, oder? Also das steht und fällt einfach mit der Infrastruktur. Mhm. Das zeigen auch Studien, dass wenn das Angebot besser ist, das heisst, wenn es mehr Platz gibt und wenn die auch günstiger werden für die Familie, dann steigt die Erwerbsbeteiligung der Frauen an. Es gibt auch Studien vom Bundesamt für Statistik, die zeigen, dass 30% der Frauen sagen, ich würde eigentlich gerne mehr, es ist aber zu mühsam, es ist zu teuer, es geht nicht, je nachdem kommt es auch davon, ob man jetzt urban oder eher ländlich lebt. Mhm. Da ist das Angebot der Kitas heute noch viel zu unterschiedlich.
Und das müsste der Bund dann finanzieren oder einfach die öffentliche Hand?
Die öffentliche Hand, wir sind ein föderales Land, das ist klar, das macht nicht jemand allein, aber ich glaube, es ist schon auch nicht gelöst, indem man einfach sagt, Kantone müssen halt schauen, weil wir haben ein bundesweites Interesse daran, dass der Service Public, es ist Teil heutzutage in anderen Ländern vom Service Public, dass der auch garantiert ist, weil wir ein volkswirtschaftliches hohes Interesse an dem haben. Und in dem Sinn kann man es jetzt nicht nur den Kantonen überlassen. Mhm. Es liegt auch eine Vorlage ja schon auf dem Tisch, wo massiv mehr Geld will investieren und wo ich darauf wirklich hoffe, dass wir da wirklich vorwärts kommen.
Der Nationalrat hat im März ja gesagt zu dem, 20% wären das, wo dann die öffentliche Hand quasi würde beisteuern, gegen die FDP.
Ja, wir sind im Grundsatz einverstanden. Es ist sehr viel Geld, das der Bund muss zahlen und wir müssen einfach sehen, wir haben eine Schuldenbremse. Und alles Geld, was wir jetzt mehr beschliessen zum Ausgeben, muss man ehrlicherweise diskutieren, wo wollen wir weniger ausgeben. Mhm. Also müssen wir vielleicht bei den Hochschulen sparen, oder man kann bei der Armee sparen, oder bei der Kultur oder internationalen Zusammenarbeit. Aber es ist einfach so, wir können nicht einfach unendlich viel mehr Geld ausgeben im Bund, ohne die Steuern zu erhöhen, oder? Sonst müssen wir halt Bundessteuern aufentun. Und darum sind wir der Meinung, ja, der Bund hat eine Mitverantwortung, aber das sind jetzt, glaube ich, etwa 700 Millionen pro Jahr wiederkehrende Kosten, die der Nationalrat beschlossen hat, und wir gefunden haben, das geht zu weit.
Aber es ist immer noch wahnsinnig wenig im internationalen Vergleich. Mit den 0,1% Bruttosozialprodukt.
Ja, es ist natürlich, weil vor allem Gemeinden und Kantone in der Schweiz für das verantwortlich sind. Generell für das Schulwesen bis zu einem gewissen Alter sind ja vor allem, also für die obligatorische Schule sind Kantone verantwortlich.
Aber das ist mit eingerechnet, das ist die ganze öffentliche
Hand. Ja, eben, aber ich finde, man muss Kantone ein bisschen die Verantwortung nehmen. Ja. Sie können das nicht einfach abschieben. Kantone schreiben jedes Jahr schöne Gewinne. Die haben immer mehr Einnahmen als Ausgaben und einem Bund geht es finanziell nicht gut. Und ich finde auch, wahrscheinlich ist auch das Bedürfnis von der Familie in Hergiswil anders als von der Familie in der Stadt Zürich. Und darum ist, ich denke, eine bundesweite quasi eine Art Grundunterstützung können wir durchaus unterstützen. Aber die Spitze vom Bedürfnis, das muss man auch vor Ort, oder? Da gibt es vielleicht gewisse Gemeinden oder Kantone, die sagen, das ist auch für uns ein Attraktivitätsstandort, Attraktivitätsvorteil. Wir wollen da mehr investieren. Mhm. Andere haben vielleicht auch noch andere kulturelle Hintergründe, die wollen weniger investieren.
Gut. Also, Sache der Kantone, Samira.
Ja, es ist aber wirklich ein bisschen das Geldlenken, das uns nicht weiterbringt. Weil, logisch, wir haben eine Schuldenbremse. Kurzfristig stimmt das auch, wenn man mehr Geld ausgibt, muss man es nebeneinander sparen. Ich glaube aber gerade bei so Projekten darf man einfach nicht vergessen, wie viel auch Anreiz das wird auslösen und dass eben ein Finanzhaushalt von einem Land ein bisschen anders funktioniert als mein Sackgeld, das 16-jährige Teenager, oder? Mhm. Von dem, wenn wir das Geld investieren, die 700 Millionen, die werden sich noch so lange auszahlen. Man weiss wirklich, also 9 von 10 Studien, die die Kommission angeschaut hat, oder, hat klar gezeigt, Erwerbsbeteiligung wird aufgehen. Das sind dann wieder Steuereinnahmen, die Kantone, Gemeinde und der Bund alle werden haben. Ich denke, das ist einfach eine Investition. Man darf das nicht als Ausgabe bezeichnen, sondern das ist eine Investition.
Wo der Return ganz gross ist. Und da müsstest du als Unternehmer ja sagen, super, grossartige Idee, weil jetzt müssen häufig die Unternehmen selber auch schauen, dass Kinderbetreuung geregelt ist. Es gibt viele Privatinitiativen und so weiter. Wo siehst du die Lösung?
Das ist schon so. Andererseits bin ich natürlich auch wieder dagegen, dass die Steuern erhöht werden, wenn man so etwas finanziert. Also es ist irgendwie, kommt es ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Oder ich glaube, es muss eine Mischung sein aus mehreren Faktoren. Sicher hilft es, wenn dort ein bisschen mehr gemacht wird für Kita. Am Ende ist die Frage, lohnt sich zu schaffen, lohnt sich die Arbeit.
Und jetzt rendiert sie häufig nicht
so, für Frauen, ja, es rendiert häufig nicht. Aber ich würde jetzt auch das Scope erweitern. Nicht nur das Finanzielle ist ein Aspekt, sondern auch das Ideelle. Die Frage ist, zum Beispiel von den Unternehmern, und das ist der Unterschied in Skandinavien, kennen das aus eigenen Beispiel und Erfahrung anschauen. Dort, wie zum Beispiel am Morgen in den Unternehmungen, gibt es keine Sitzungen, bis oder erst Sitzungen ab der 9 bis um 3. Und das ist zum Beispiel etwas, was es vereinfacht, auch für Partner. Es ist übrigens nicht nur die Frau, sondern auch der Mann, wo man vielleicht Teilzeit nach einem Modell hat oder ein bisschen reduzierte Arbeitszeit hat und nachher auch vom Unternehmer her, Unternehmungen her, ein Zeitraster anbieten nicht hat, wo familienfreundlicher ist. Und so ein bisschen das Ausspielen Mann gegen Frau bin ich nicht unbedingt dafür. Sagen, bei den Familien, wo es darauf ankommt, wäre es ja ideal, wenn beide ein bisschen etwas beitragen, oder? Der Muttertag auf Vatertag. Ja gut, man macht gescheiter einen Familientag. Also das ist so der Aspekt.
Aber darf ich ganz kurz noch beschweren bleiben? Die sogenannten die Kindertagesstätten, die fangen am Morgen um 6 Uhr an, haben am Abend bis um 6:30 offen. Also auch da ist das Modell ganz anders als in der Schweiz.
Genau. Da müssen aber auch die Arbeitgeber. Es muss zeitlich passen, es muss finanziell passen und es muss ideell stimmen. Und nachher, glaube ich, kann der Staat ein bisschen mithelfen, aber es muss im Rahmen vom... Ja, eben, wie gesagt, die Frage ist, was ist der Anreiz, wie viel muss man geben? Und nochmal, es ist nicht nur ein finanzielles Thema. Es wird häufig einfach auf das verkürzt. Ich glaube, es braucht das Thema eben Öffnungszeiten. Es braucht bei uns, bei den Unternehmungen auch Bereitschaft zu sagen, wir haben eben eine gewisse Präsenzzeit, die nicht von morgen um 8 bis um 5 ist, 9 to 5, oder, sondern kann auch reduziert sein. Sättige Modelle.
Gut, darf ich ganz kurz über die Zuwanderung reden. Ist auch spannend, wenn wir schauen, die Zahlen im ersten Quartal 2023 im Monat sind 9'000 Menschen in die Schweiz zugewandert. Netto ungefähr um die 5'000, weil etwa 4'000 auch abgewandert sind. Jobst, hat das eine Obergrenze? Oder sind wir einfach angewiesen darauf, dass immer mehr Leute das Land kennen, damit wir den Fachkräftemangel, den wir haben, können abdecken?
Gut, das ist am Ende die Frage, die 10 Millionen Schweiz.
Auf die steuern wir zu,
das Jahr werden 10 Millionen. Kommen. Ich habe das schon vor 10 Jahren mal in einem Artikel geschrieben, bin überzeugt, die 10 Millionen Schweiz wird kommen. Wir sind mit dem auch noch nicht übervölkert. Taiwan, wo gleich gross ist wie die Schweiz, hat 25 Millionen. Also das ist alles auch schon da gewesen.
Ein bisschen weniger Berge.
Genau. Also gibt es eine Obergrenze? Ja, es gibt sicher eine Frage, was ist verträglich pro Jahr, was kann die Schweiz absorbieren? Mhm. Und die Nettobilanz, die ist im Moment, glaube ich, nicht überschritten, dass wir das, was wir können absorbieren, auch können wir absorbieren. Aber klar, wenn es natürlich Migrationsströme gäbe, die jetzt, wo zusätzlich zu dieser Frage von der Personenfreizügigkeit uns würde belasten, dann kommen wir sicher an eine gewisse Obergrenze. Aber das ist ja nicht unser Thema in dem Moment.
Aber es ist natürlich die Frage, wie viele Leute wollen wir noch reinholen, André?
Ja, ich glaube, die Frage können wir ein bisschen als Gesellschaft selber beantworten, indem wir auch zeigen, wie leistungswillig das wir sind. Oder ich sage jetzt, wenn die leistungsfähig sind, nicht mehr leistungswillig sind, dann hat das halt zur Folge, dass wir eine höhere Zuwanderung haben. Es gibt immer die aus verschiedensten Gründen weniger können arbeiten, und ich denke, das wird dann so bleiben. Aber die wirklich gut zu Weg sind, in der Schweiz ausbildet, viel investiert in die Ausbildung, wenn die sich dann aus was für Gründen auch immer dann entscheiden, weniger zu arbeiten, dann wird das zu mehr Zuwanderung führen. Und ich glaube,
es gibt's ist für dich eine Grenze dort?
Nein, das kann man nicht. Das wäre auch völlig also asozial oder das ist ja nicht mehr human, wenn wir sagen, dann der 9,1 Millionenste, der darf einfach nicht mehr kommen. Also das wäre dann komisch, das ist ja nur eine künstliche Grenze zu setzen. Letztendlich, glaube ich, müssen wir schauen, dass wir in die Infrastruktur investieren. Dass wir schauen, dass unsere Schienen, unsere Strassen, unsere Schulhäuser, unsere Energieinfrastruktur, dass das alles nachkommt. Und dass wir da
kostet sehr viel Geld, wie der Feld für Kinderbetreuung zum Beispiel.
Ich glaube nicht, dass wir das eine gegen andere ausspielen. Also ich denke, da müssen wir langfristig in die Schweiz investieren und müssen einfach schauen.
Das ist jetzt aber Samira schon 1 zu 1, das, was ich vorher gesagt habe.
Ja, nein, man muss einfach, also ich finde, man muss einfach schauen, dass nicht alles der Bund macht, oder? Weil Kantone haben im Wesentlichen die Steuereinnahmen. Also haben viel Steuereinnahmen in der Schweiz, ja. Und dann alles am Bund immer delegieren. Da bin ich dagegen. Aber wenn wir reden von investieren, ist das auch eine Verbundsaufgabe. Und ich bin einfach ein Gegner davon, dass man immer mehr Aufgaben vermischt. Das hat der Bund ein bisschen, der Kanton. Und ich finde, man kann von mir aus sagen, der Bund macht die ganze Kinderbetreuung. Aber dann muss man es den Kanton und den Gemeinden wegnehmen. Und dann müssen wir aber auch die Steuereinnahmen dann zum Bund auflösen. Ich bin immer noch ein überzeugter Föderalist, aber ich bin einfach dagegen, wenn man sagt, eigentlich sind Kantone verantwortlich, aber der Bund kann es dann finanzieren.
Samira, du lachst vorher. Warum, Samira?
Ah, weil das einfach wirklich ein gutes Beispiel ist, jetzt, was der andere gesagt hat, dafür, wie wir einmal um Themen herumreden. Das meine ich jetzt nicht persönlich, sondern mehr, wenn einem etwas wichtig ist, sagt man, es ist eine Investition. Wenn einem etwas nicht genug wichtig ist, hat man das Geld nicht in die Hand nehmen, dann sagt man, es ist vor allem eine Belastung für den Staatshaushalt. Darum finde ich immer, die finanzpolitischen Debatten, die sind richtig, wenn man darüber schwätzt, wie viel Geld will man den Menschen wegnehmen, wie steuern, wie viel will man ausgeben, was ist eine sinnvolle Ausgabe, was nicht. Aber beim einen sagen, man kann es sich leisten und beim anderen nicht. Das schafft immer eine Priorisierung, die Leute auch nervt. Das spüre ich sehr fest, also wenn man mit älteren Leuten schwätzt. Das können wir politisch nicht vermischen, das hat auch nichts mit dem zu tun, aber einfach ein Beispiel. Oder? Die Leute da aus verstehen nicht, wie es möglich ist, dass wir mit Milliarden von Franken jetzt ins Risiko gegangen sind, zum CS übernehmen von der UBS, und dann bei ihren Anliegen es immer heisst, es gibt kein Geld. Auch wenn das natürlich finanzpolitisch überhaupt nicht das Gleiche ist, aber ich finde, man muss dort immer aufpassen, ich erwarte eine gewisse Ehrlichkeit, und das meine ich nicht für den anderen spezifisch, gar nicht, sondern wirklich von den politischen Institutionen und den Parteien, dass man ehrlich kommuniziert, weil sonst glauben einem die Leute nicht.
Kommen wir nochmal zur Zuwanderung. Samira, wie sieht denn das für dich dort aus? Ist die Schweiz ist ein Einwanderungsland, logisch, und wir brauchen die Einwanderung auch. Ja. Aber wo hat es Grenzen?
Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also man sieht zum Beispiel in Ostdeutschland, was es heisst, wenn man eine Auswanderungsregion ist. Mhm. Also zusammen mit dem demografischen Wandel, wie das schon gesagt worden ist, ist das einfach wirklich nichts Schönes, so volkswirtschaftlich. Wir können froh sein darum, dass wir Menschen haben, die in das Land kommen können arbeiten. Das ist auch schon immer so gewesen, oder? Es tönt jetzt so ein bisschen wegen dieser 9-Millionen-Schweiz, 10-Millionen-Schweiz, tönt wie wenn das etwas Neues wäre. Dabei ist schon der Gotthardtunnel von ausländischen Arbeitskräften gebaut worden. Nur behandeln wir sie heute menschlicher zum Glück dank Europa, dank der Personenfreizügigkeit, als vielleicht noch
Saison. Aber jetzt haben wir das Problem. Also, oder? Die Schweiz steht im Wettbewerb, du hast vorhin Portugal erwähnt, André, mit EU-Ländern, die auch immer stärker werden, die wirklich ernsthafte Konkurrentinnen, Konkurrenten werden auch für uns. ist die Frage, müssten wir nicht die Drittstaatenregelung möglicherweise ein bisschen lockern und halt auch noch andere Arbeitskräfte in die Schweiz lassen, anstatt nur auf Personenfreizügigkeit zu vertrauen. Weil sonst haben wir da irgendwann ein Problem, wo wir mit offenen Augen reinrennen, oder nicht?
Also ich glaube, in Europa haben wir einen grossen Vorteil und das ist unser Lohnniveau. So. Also die Menschen können gerne in der Schweiz arbeiten, grundsätzlich.
Durch das sind wir wettbewerbsfähig.
Also heute, früher hat man gesagt, Hochlohn ist ein Wettbewerbsnachteil. Heute muss man sagen, das hast du schon am Anfang gesagt, oder? Es ist ein Arbeitnehmermarkt in Zeiten von Mangel von Arbeitskräften. Das heisst, gute Lohn- und Arbeitsbedingungen, das ist ein Plus. Und zudem muss man auch Sorge tragen in der Schweiz. Dass wir keine so 1 Euro grosse Branchen mit 1 Euro Jobs wie in Deutschland haben, nur um ein Exportland zu sein. Da bin ich, glaube heutzutage wirklich froh, dass wir das nicht gemacht haben. Abgesehen davon, dass die Lebensqualität der Bevölkerung einfach höher ist. Dann glaube ich, Migration wird es immer geben. Wahrscheinlich flacht es dann auch irgendeinmal ab. So, ich glaube, 25 Millionen ist wahrscheinlich nicht ganz realistisch in der Schweiz, aber ich finde es interessant, dass man mal auch Beispiele bezieht, dass man auch mal die Diskussion von einer anderen Seite anschaut. Aber es ist natürlich vor allem Polemik jetzt darum, irgendeine Fixzahl zu setzen.
Ja, wie hoffst du?
Ja, also wie gesagt, wir haben eine Masseneinwanderungsinitiative gehabt, nicht vergessen. Und ich glaube, die Thematik ist jetzt vielleicht heute nicht ganz im Zentrum von der Diskussion, aber schwingt natürlich voll mit.
Und also, ist angenommen worden damals.
Also es gibt die Angst. Also, wir haben hier so eine Art Widerstreit zwischen dem 10-Millionen-Thema, das sich entwickelt hat. Es geht in die Richtung. Das ist per se für mich nicht schlecht. Beim anderen es braucht ein gewisses Wachstum. Wenn wir weniger haben und retour gehen im Bevölkerungswachstum, haben wir ein Problem. Und China wird das Problem zum Beispiel haben. Und darum ist in China natürlich dort gewisse Nervosität. Ich will aber noch etwas anderes sagen. Das betrifft mich selber. Ich bin jetzt 64, werde nächstes Jahr 65, AHV, Alter haben.
Jetzt lassierst du das letzte Thema, wir da sprechen. Lieber schon eine Sekunde. Darf ich noch ganz kurz
nachfragen?
Ich werde nämlich auf das Thema kommen, aber ganz kurz noch mal schnell zur Zuwanderung. Es gibt ja noch den Umkehrschluss, den zum Beispiel die SVP macht, der sagt, je mehr Leute reinkommen, desto mehr brauchen wir logischerweise Arbeitskräfte in den Spitälern und so weiter. Wenn wir weniger Zuwanderung hätten, braucht man auch weniger Arbeitskräfte.
Ja, aber das ist so, der Hund wedelt mit dem Schwanz. Also ich meine, wir haben die Pflegeberufe zum Beispiel, wo seit Jahrzehnten ein Mangel ist oder angesprochen worden, frühere Bauarbeiter etc. Das ist einfach Fakt und die brauchen wir, die Leute. Und natürlich gibt das in dem Sinn einen gewissen Schneeballeffekt, aber man kann ja nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und sagen, das wollen wir gar nicht, weil sonst hätten wir eh immer mehr und über diesen Weg ist das gar nicht nach dem Verursacherprinzip gefragt. Also da kann ich umgekehrt sagen, gut, dann müssten halt viel mehr Schweizer bereit sein, Schaufel in die Hand zu nehmen und die nächste Gotthardröhre ausbuddeln oder bereit sein, in den Altenpflegeheim und sonst dort mitzuschaffen, ist aber nicht der Fall. Von dem her, ich finde das eine absolut unehrliche Diskussion und die geht wirklich an der Ursache vorbei.
Gut, reden wir über deinen Geburtstag. Du wirst demnächst über 60. Das heisst, du würdest gerne noch ein länger arbeiten. Kann ich das da zwischen den Zielen raus?
Genau. Und dort ist auch schon angesprochen worden, also Individualbesteuerung jetzt für Leute, die im Arbeitsleben sind, ist ein Thema, der andere jetzt genannt. Und das andere ist, du wirst heute penalisiert, wenn du länger arbeiten willst. Da gibt es einfach steuerlich, AHV-mässig, gibt es einfach verschiedene Effekte, wo man muss sagen, jetzt ein Normalverdienender, der fragt sich natürlich, er will gerne, es gibt andere Leute, die wollen definitiv nicht mehr oder können nicht mehr. Gerade wo schwerer Arbeitende, also körperlich Arbeitende, aber andere, die wollen das. Und da sollte man auch eine Lösung finden, dass man dort einfach die Incentivierung, so wie wir es bei der Kita hatten, bitte auch ermöglicht, dass man, wenn man älter wird, dort auch gewisse Möglichkeiten hat.
Gut, also die Lösung wäre einfach, Samira. Wenn mehr Leute in die Pension gehen, als nachrücken auf dem Arbeitsmarkt, muss man einfach sagen, das Pensionsalter rauf tun. Aber da sträubt sich die SP ja mit allen Händen und Füßen dagegen. Warum? Die naheliegendste Lösung.
Also, wieso wir uns wehren, ist, weil wahrscheinlich auch ein Großteil von der Bevölkerung sich dagegen wird wehren, falls jemals über das abgestimmt wird, eine allgemeine Rentenaltererhöhung. Von dem her, ich glaube, es ist wirklich einfach an der Realität von der grossen Masse vorbei. Wenn man die Zahlen anschaut, sieht man, das Jahr vor dem heutigen ordentlichen Rentenalter ist nur noch die Hälfte von der Frauen und der Männer überhaupt im Arbeitsmarkt. Es gibt die Fälle, wie jetzt du, der einen tollen Job hat, der eine inspirierende Arbeit macht, der körperlich fit ist und im Kopf noch dabei ist und gerne möchte länger arbeiten. Die sollen nicht bestraft werden dafür, wenn sie länger arbeiten. Was aber nicht geht, ist, dass man die Leute mit Anreiz dazu quasi zwingt. Weil das machst du in einem in einer Welt, wo man vom Einkommen, Lohn und Rente lebt, wenn man davon abhängig ist, wenn man sagt, du kriegst einfach weniger, wenn du gehst, dann ist das natürlich nicht ein Anreiz im positiven Sinn, sondern es ist eigentlich de facto für viele tiefe, mittlere Einkommen ein Zwang. Mhm. Und das sehe ich bei mir zum Beispiel, meine Mutter ist Primarlehrerin. Ich weiss nicht, ob das jetzt einer von diesen Jobs ist, wo man das körperlich anstrengend bezeichnet, hier im Rot. Es ist aber ein, der körperlich verdammt anstrengend ist.
Und auch mental wahnsinnig anstrengend ist.
Extrem ja. anstrengend ist. Sie ist ein Typ, so eine von dieser typischen Frauen von ihrer Generation. Drei Kinder, keine Kita-Infrastruktur auf dem Land in Baselbiet. Alles zusammen mit meinem Vater gemanagt. Das Leben lang Teilzeit geschafft, jetzt recht. Bescheidene Rente, sie kann nicht früher gehen. Das heisst, wenn man jetzt das ordentliche Rentenalter aufsetzt, ist sie finanziell gezwungen, einfach ein Jahr zu länger zu arbeiten. Eigentlich mag sie aber jetzt schon nicht mehr, verdammt anstrengend. Der Job ist mit 20 kleinen Kindern im Schulhaus. Mhm.
Und also, ihr, die gerne aufkommt mit dem Rentenalter, andere, ihr würdet genau die Menschen strafen?
Nein, das wollen wir natürlich nicht, aber ich habe auch ein schönes Beispiel aus der Schule. Mein Vater ist auch, arbeitet in der Schule, aber in der Oberstufe, nicht in der Primarschule. Und er hat mir erzählt, sie haben jetzt keine Schulleiterin gefunden. Mhm. Und jetzt ist eine eingesprungen und die ist 78. Und die macht jetzt das ad interim. Und dann hat mir erzählt, hat er sie gefragt, du, ich will nicht unhöflich sein, aber wie alt bist du eigentlich? Dann hat sie gesagt, 78. Aber ich bin fit und ich habe Freude und ich mache das gerne. Und bei uns in der Familie war immer klar gewesen, wenn es Not am Mann oder Frau ist, dann springt man rein, oder? Und das zeigt schon auch, ich bin gestern mit dem Zug auf Zürich gefahren, da hat einer erzählt, er sei jetzt mit 59, hat er sich früh pensionieren lassen. Hat 35 Jahre bei einer Versicherung gearbeitet. Also ich habe einfach das Gespräch mitgehört im anderen Abteil. Und der ist super fit und jetzt macht er ein bisschen Garfahrt, dann einfach fährt er irgendwie, also macht das quasi nebenberuflich noch. Und das sind alles für mich Beispiele, was zeigt, was ja schön ist, dass wir sehr fit und uns nicht quasi abkrampfen und endlich erreichen das Pensionierungsalter. Natürlich gibt es diese Fälle. Und ich würde wie einen Mechanismus vorschlagen, dass man sagt, Härtefälle, die das Leben lang gearbeitet haben, mit tiefen Einkommen, die müssen nicht länger arbeiten. Mhm. Aber die bis 30 studiert haben und nachher in einem gut zahlten Beruf sind, die sind im Durchschnitt geistig und körperlich noch fit, um 1-2 Jahre länger machen. Und da gibt es eine Studie vom Bund, die sagt, wenn man das Rentenalter rauf tut, hätten wir 23% weniger Einwanderung, also Arbeitsmarktmigration. Also es ist wirklich, quasi das Angebot auf dem Arbeitsmarkt im Inland würde natürlich zunehmen, wenn man das Rentenalter für die rauf tut, die leistungsfähig sind. Und wenn sie sich dann immer noch entscheiden, früher in die Pension, also der, der mit 59 sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, der würde natürlich einen grösseren Penalty zahlen, oder? Mhm. Also in dem Sinn, die Frühpensionierung können wir nicht verbieten und die, die sich das leisten können, die können das auch machen. Aber die hätten natürlich dann einen grösseren Abschlag. Aber für mich ist klar, die, die das Leben lang gekrampft haben, in einem Tieflohnbereich, dort müssen wir schauen, dass es für die nicht eine Benachteiligung gibt, wenn wir das Rentenalter anpassen. Aber zum
aufs Thema und auf wie viel? Auf 66 im Moment? Oder würdest du auf 67 gehen, wie andere Länder in der EU?
Also theoretisch zum TAV sicher müssen wir auf 67 gehen. Mhm. Aber wir reden jetzt immer mehr über den Arbeitsmarkt und ich denke da, am Arbeitsmarkt hilft es, wenn wir schrittweise raufgehen. Ein Monat pro Jahr. Mhm. Dann sind wir nach 12 Jahren, 1 Jahr weiter oben und ich glaube, das ist auch sozialverträglich.
Das ist doch vernünftig, Samira.
Ja, es ist aber wirklich jetzt so die Frage, wo ist jetzt die Primarlehrerin? Wo ist jetzt meine Mutter in deinem Modell? Weil wenn du
wahrscheinlich schon bei den Gutausbildeten, oder?
Wahrscheinlich bei den Gutausbildeten. Das ist nämlich nicht einfach irgendwie nach 3 Jahren Ausbildung quasi abgeschlossen. Das ist eine verantwortungsvolle Position in der Gesellschaft. Ist auch nicht tieflohnsektor. Trotzdem ist es ein anstrengender Job, wo viele auch Teilzeit machen, einfach wie es in Vollzeit
aber das ist mein Stichwort. Ich will noch ein drittes Modell einbringen. Das ist immer so politisch, ist klar, es muss ein bisschen holzschnittartig sein und 65, 67 und all das. Ich plädiere mehr für eine Flexibilisierung, dass man, wie gesagt, die Härtefälle sollen sich vielleicht schon mit 63 können pensionieren, die anderen mit 65, aber dass es sozusagen kann flexibel gehandhabt werden. Und aus der Privatindustrie kann ich sagen, Teilzeitmodell, wir haben auch Leute, die 69 sind, die Know-how-Träger sind, die bei uns in gewissen Projekten mitarbeiten und die sind vielleicht noch 2 Tage pro Woche. Oder? Und das können die sehr gut vereinbaren, das ist sogar für sie gut, weil sie immer noch in dem Sinne eine Sinnhaftigkeit haben und sonst die anderen 3 Tage sie wandern oder was auch immer. Und ja, gerade im Ausbildungsbereich wäre auch, glaube ich, so wie ich das kenne, Teilzeitmöglichkeiten da. Ich kann auch noch ein anderes Beispiel machen. Unsere Tochter hat im Kindergarten eine Logopädin gehabt. Die Stelle kann nicht mehr nachbesetzt werden, weil man keine Logopädin mehr findet. Und jetzt ist gar nichts mehr da. Und auch dort, das kann ja nicht Lösung sein. Oder? Das ist einfach so punktuell, das ist nicht mehr da. Dort findet man keinen Schulleiter, jetzt springt die Dame ein, das ist ja toll, oder? Aber und dort dünkt es mir die Teilzeit und flexible Variante. Und wir von der Wirtschaft wären bereit, dort, oder sie machen das bereits, dort auch Teilzeitmodelle anzubieten, wo auch Leute, die deutlich über 65 sind, noch eine Teilzeitpension
haben. Und im März können bleiben durch das. Ja. Eine letzte Frage muss ich mal klären, bevor wir fertig machen. Samira, ein Vorschlag von Andreas war die Individualbesteuerung. Der Jost unterstützt das, bietet dir die Hand dazu.
Ja, sicher, das ist von der SP schon seit Jahrzehnten ein Vorteil. Ich würde sogar behaupten, wir sind vielleicht die Ersten gewesen. Aber natürlich wird es nicht. Kann ich jetzt noch sagen. Aber nein, also ernsthaft, das ist ein Projekt, wo man zusammen da schafft mit den FDP-Frauen vor allem. Und das werden wir absolut unterstützen. Es wird einfach nicht alle Probleme lösen. Das ist, glaube ich, schon auch so. Weil es greift vor allem bei den guten Einkommen, bei den hohen, dort, wo die Männer, also ich sage jetzt trotzdem halt den Mann, das ist zwar falsch, aber ich sage jetzt, das erste hohe Einkommen hoch ist, dort wirkt das. Aber wir haben natürlich in der ganzen Breite vom Arbeitsmarkt heutzutage ein Problem.
Herzlichen Dank. Danke Samira Marti, Jobst Wagner, André Silberschmidt, Helmetia, wir haben geredet, Lösungsansätze zur Bekämpfung vom Fachkräftemangel im Podcast zum Strategiedialog 21.